Probenzimmer, der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien. Heute mit Kai Wessler. Um Sergei Prokofjews Die Verlobung im Kloster geht es heute und bei der Matinee zu dieser Neuproduktion hatte ich die Gelegenheit, mit dem Regisseur Damiano Micheletto und mit dem musikalischen Leiter Dmitri Matwienko über das Werk zu sprechen. Vor einigen Wochen haben wir schon einmal hier gesessen und damals haben wir über eine italienische Oper mit einem russischen Regisseur und einem italienischen Dirigenten gesprochen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute hier sitzen und über eine russische Oper sprechen mit einem russischen Dirigenten und einem italienischen Regisseur. Die Oper heißt Die Verlobung im Kloster. Der russische Dirigent ist Dmitri Matwienko, den ich herzlich willkommen heiße und der zum ersten Mal am Musiktheater an der Wien dirigiert. Herzlich willkommen. Und der italienische Regisseur ist Damiano Micheletto. Er hat schon oft hier gearbeitet und Sie werden nachher sehen, dass diese russische Oper auch in vielen Dingen europäischer ist, als man erst einmal glaubt. Wir haben heute Morgen zwei kulturelle Felder gewissermaßen, nämlich zum einen die europäische Opera Buffa des 18. Jahrhunderts, denn Die Verlobung im Kloster basiert auf einem Stück von Richard Sheridan aus dem Jahre 1775. Richard Sheridan ist eine Art englischer Beaumarchais gewesen und diese Komödie The Duenna, also die Amme, weist in vielen, vielen Dingen Parallelen zu Figaros Hochzeit oder dem Barbier von Sevilla auf. Wir werden auch über diese Parallelen sicherlich noch einmal sprechen. Geschrieben wurde das Stück in unruhigen Zeiten. Sergei Prokofjew ist ja 1936 in die Sowjetunion zurückgekehrt. Er hat in dieser Zeit sein berühmtestes Stück geschrieben, Peter und der Wolf. Und hat mehrere Opernprojekte gehabt. Die Verlobung im Kloster entstand 1940, also ziemlich genau zwischen dem großen Terror und dem Ausbruch des großen Vaterländischen Krieges. Und der Krieg war auch die Ursache, warum die Uraufführung, die eigentlich 1941 im Moskauer Künstlertheater stattfinden sollte, auf die Zeit nach dem Krieg verschoben worden ist. Sie ist dann am Kirov-Theater in Leningrad, also dem heutigen Mariinsky-Theater, uraufgeführt worden. Das Besondere in Prokofjews Lebenssituation für dieses Stück war, dass er zum ersten Mal zusammengearbeitet hat mit seiner späteren Frau Mira Mendelssohn. Mira Mendelssohn war Studentin am Literaturinstitut in Moskau und sie hatte als Studienarbeit eine Übersetzung dieser Komödie von Sheridan zu machen, hatte Prokofjew kennengelernt und hat ihm davon erzählt und darüber entstand die Idee gewissermaßen als eine Art Kennenlernen gemeinsam diese Oper zu fertigen. Die Dialoge sind also von Prokofjew geschrieben nach der Übersetzung von Mira Mendelssohn und sie hat die Arien, die gereimten Stücke ins Russische übertragen, die auch im originalen Stück gesungene Lieder sind. Ja, worum geht's eigentlich? Ich brauche jetzt ein paar Minuten für die Inhaltsangabe. Die Handlung von Die Verlobung im Kloster ist ein bisschen so, als würde man den Barbier von Sevilla und die Figaros Hochzeit gleichzeitig spielen. Es geht um Folgendes. Der Kaufmann Don Jerome hat zwei Kinder, Luisa und Ferdinand. Und er hat einen Geschäftspartner, nämlich den Fischhändler Mendoza. Und die beiden, Mendoza und Don Jerome, möchten ihr Kapital zusammenlegen, um auf diese Weise ein Monopol auf den Fischfang und Fischhandel im Großraum Sevilla zu kriegen. Also den Zugriff auf alle drei Flüsse und das Mittelmeer. Und um diesen Pakt zu besiegeln, diese Geschäftsverbindung, soll Luisa Mendoza heiraten. Das will die aber nicht, denn Mendoza ist erstens alt, zweitens kennt sie ihn nicht, drittens ist er hässlich, viertens ist er Fischhändler, also die Ehe stinkt ihr. Außerdem ist sie verliebt in einen jungen Mann, der natürlich schön und mittellos ist, namens Antonio. Und deswegen macht Luisa einen Plan mit ihrer Amme, der Duenna. Die beiden beschließen nämlich, dass, also die Duenna ist der Meinung, naja, so schlecht ist dieser Mendoza ja eigentlich nicht. Er ist alt, aber dafür hat er Geld. Sie würde den nehmen. Also tauschen die beiden Frauen die Rollen. Und mit einem Vorwand, die Duenna lässt sich erwischen mit einem Liebesbrief von Antonio, mit einem echten Liebesbrief. Daraufhin tauschen die beiden die Rollen und die Duenna wird rausgeworfen und Luisa geht in der Rolle der Duenna aus dem Haus und ist damit in Freiheit. Draußen auf der Straße trifft sie die Freundin ihres Bruders Ferdinand. Die heißt Clara und die beiden haben sich zerstritten. Ferdinand hat nämlich die Idee gehabt, sich einen Schlüssel für das Schlafzimmer von Clara nachmachen zu lassen, um sie nachts zu überraschen, um ihr seine Liebe zu gestehen und auch seine Hilfe anzubieten, denn Clara wird von ihrem Vater gewissermaßen gefangen gehalten. Clara ist über dieses nächtliche Eindringen und diese Zudringlichkeit aber so empört, dass sie Ferdinand des Hauses verweist. Und weil sie tief getroffen ist von der Dreistigkeit dieses Mannes, beschließt sie, allen Männern zu entsagen und in ein Kloster zu gehen. Und zwar in ein Nonnenkloster mit Schweigegelübde. Also schlimmer geht's gewissermaßen nicht. Auf der Straße, wo sie einigermaßen verzweifelt ist, übrigens auch Ferdinand ist sehr verzweifelt vom ersten Akt an, auf der Straße trifft Clara Luisa. Beide sind davongelaufen, beide wissen nicht so richtig wohin. Und was machen sie? Sie tauschen die Kleider. Warum? Clara braucht ihre Kleider ja ohnehin nicht mehr, weil sie als Nonne ganz andere Kleider tragen wird. Luisa verkleidet sich nun als Clara. Und in der Rolle der Clara geht sie ganz überraschenderweise zu dem Mann, zu dem Luisa nicht will, nämlich zu Mendoza. Warum zu Mendoza? Sie sagt als Clara, lieber Mendoza, helfen Sie mir doch bitte, mit dem Mann zusammenzukommen, den ich liebe, nämlich Antonio. Mendoza wundert sich ein bisschen, weil er dachte, dass Antonio eigentlich an Luisa interessiert ist, aber weil er ja Luisa heiraten will, ist er froh, dass auf diese Weise Antonio aus dem Weg geräumt ist. Und auf diese Weise trifft Luisa im Haus des Mannes, den sie heiraten soll, aber nicht heiraten will, den Mann, den sie heiraten will, aber nicht darf. Ich hoffe, Sie kommen mit. Derweil geht Mendoza zur falschen Luisa. Wundert sich ein bisschen, dass diese Luisa nicht aus ihrem Zimmer herauskommen will. Als er Luisa schließlich sieht, ist er geschockt, denn sie ist weder jung noch hübsch. Aber die Duenna ist schlau. Die Duenna macht dem Mendoza Komplimente und sagt ihm, was für ein attraktiver Mann er doch sei, was für einen wunderbaren Bart er doch hat. Und als sie dann noch vorschlägt, etwas ganz Romantisches zu tun, nämlich gemeinsam durchzubrennen, ist Mendoza hin und weg, brennt also mit der falschen Luisa, die er für die echte Luisa hält, durch, während in seinem eigenen Haus die echte Luisa als falsche Clara mit dem echten Antonio ihre erste Liebesnacht erlebt. Beide kommen am Ende in ein Kloster. Nicht in das Frauenkloster, wo Clara ist, sondern in das Kloster nebenan, wo Mönche sind. Die Mönche sind alle furchtbar betrunken und sie sind sehr korrupt. Und wenn man eine Geldbörse fallen lässt, dann sind sie auch bereit, Menschen zu trauen. Ich habe eine Sache vergessen. Nach der Entführung schreiben Mendoza und Luisa Don Jerome einen Brief. Wir sehen Don Jerome, er bekommt zwei Briefe. Der erste Brief ist von Mendoza, der fragt, ich halte die Hand ihrer Tochter an, ich möchte ihre Tochter heiraten, geben Sie ihr Einverständnis. Don Jerome sagt, wunderbar. Der zweite Brief ist von Luisa, der echten Luisa, die fragt, darf ich den Mann, mit dem ich gerade zusammen bin und den ich liebe, darf ich den heiraten? Don Jerome denkt natürlich, dass der Brief der echten Luisa von der Luisa kommt, die gerade von Mendoza entführt worden ist, wundert sich noch, ein Kaufmann denkt schlau, warum die beiden nicht den gleichen Brief genommen haben, um Porto zu sparen und sagt, gib damit seiner Tochter die Erlaubnis, den Mann zu heiraten, den sie liebt, den sie aber nicht heiraten soll. Im Kloster wiederum werden nun also alle getraut, das Geld macht es möglich. Don Jerome hat bereits das Hochzeitsfest ausgerichtet, erwartet darauf, dass die Brautpaare kommen. Ich habe wiederum eine Sache vergessen. Ferdinand hat seinen Freund Antonio mit einer Frau gesehen, die aussieht wie Clara. Es ist in Wirklichkeit Luisa, er denkt aber, es sei Clara. Daraufhin fordert er Antonio zum Duell heraus. Daraufhin stürzt sich eine Nonne dazwischen. Diese Nonne ist natürlich Clara, die gemerkt hat, wenn Ferdinand eifersüchtig ist, dann muss er sie auch lieben. Auch die kommen also zusammen, auch die heiraten im Kloster. Finale. Don Jerome wartet auf die Hochzeitspaare, wundert sich extrem, warum Mendoza plötzlich mit der Amme aufkreuzt, sagt ihm, was da passiert ist. Mendoza zieht beleidigt ab. Die beiden jungen Leute kommen. Don Jerome ist stinksauer, dass seine Tochter illegal geheiratet hat, aber sie kann ihm seinen Brief vorweisen und sagen, Papa, Sie haben es doch erlaubt, nun geben Sie uns Ihren Segen. Und nun rechnet Don Jerome. Die Tochter hat nicht den reichen Mann geheiratet, sondern einen armen. Aber der Sohn hat eine junge Frau geheiratet, die reich ist und Antonio ist nicht dumm. Also unterm Strich macht er Gewinn. Wie schlau ist doch Don Jerome? Ende der Oper. Lieber Dima, die Opern von Prokofjew sind in Westeuropa, werden nicht so oft gespielt, aber in Russland sind sie, glaube ich, wirklich Teil des Repertoires und gerade auch die Verlobung im Kloster steht oft auf den Spielplänen. Was ist das Theatrale an Prokofjews Musik? Was macht diese Musik so gut geeignet für Musiktheater?
It's about the personality of the Prokofjew, because he was a very theatrical person. The way how he look, how he wrote his diaries and all these things. If you just read these diaries, it could be the performance also. It's full of cheeky things, jokes, sarcastic things, very sharp. And yeah, so the whole his life was so fascinating and theatrical. And of course, the people which were around him, especially Merchold and Stravinsky and Diaghilev. I mean, his life was the theater in some way. And of course, we know the ballet music, and we think that the Prokofiev, he's the ballet composer, actually. It's true and not, I would say. For me, he tried to create some synthetical genre. I mean, he put the theater in whole genres, ballet, symphony, and also opera. And the opera is like an apogeus of his art. And I remember when we spoke about the Prokofiev, you mentioned the first symphony, classical symphony. It was the first symphony with a, I would say, theatrical flair. Yeah, and we know that he was the fan of the Wagner and his recreation of the theater. Yeah, and he tried to make some kind of that in his style. In the end, he goes in some different way, but the idea to make the something between the ballet and drama theater and opera and symphony, to make some kind of cocktail, you know, yeah, of all these genres. This is what his idea. That's why his opera full of declamation, even recitativo secco, and
Du hast gerade schon die Symphonie Klassik erwähnt, was ja ein fast parodistisches Stück ist, eine Parodie auf eine Heidensinfonie. Ist denn die Musik von Die Verlobung im Kloster witzig? Also versucht er eine komische Musik zu schreiben oder eine parodistische?
I would say that parody never goes in the very grotesque way. He used the humor in very delicate way. Always, never with some, I would say, dirty or no. But for me, the classical symphony is more like a ballet music. You can really make the choreography with this music. So it could be the part of some ballet or opera. It's not a real symphony, actually, like almost all his symphony. So the real symphony is only the six one, the real symphony form. The other symphony he always used some parts of his ballet or operas, like Fairy Fire Angel in Fourth Symphony and Semyon Kotkoy. And that's why actually we're trying to be as much as possible detailed, and sometimes we need to exaggerate, even artificially exaggerate some sense of specific intonation, specific words, because everything created by this intonation and sense. And there's one interesting and funny thing that in this opera, Prokofiev put some, how to say, it's like artefactus. When he mean one thing, but double sense, with a double sense. For example, «Лепетуны красножабрые», in Russian it's something about the fish. But when the chorus sing it in very fast tempo, the sense is like, I'm very sorry, but this is the how it is. It's like with the red S. You know, it sounds like that.
Yeah.
And it's,
Is it a pun or is it a mishearing?
It is what you really hear.
Ah, okay.
Because it's a very, very fast tempo, and there is no way to do it in real «красножабрые». «Красножабрые». It sounds «красножопые». Yeah. Okay. You know what I mean? Yeah. And he put it a lot of things like this. Mm-hmm. And we tried to do it the best way. Yeah. I need to say that this balance between comedy and lyric part, they're absolutely in the same role. Yeah, 50-50. Not the comedy, not the lyric. It's a balance, which it's not so often actually in operas. Yeah.
Was für eine Rolle spielt Sprache in dem Stück? Wie geht Prokofjew mit der Sprache um? Und wie eng wird da deklamiert? Was macht er mit der russischen Sprache?
Definitely that everything connected with the words in operas by Prokofjew. Words create the intonation, intonation create the sense. This is the formula for him. It's not like in Bel Canto or some romantic operas by Italian or French composers, of course.
Damiano, dieses russische Stück hat viel zu tun mit den Traditionen von Opera Buffa, auch von Commedia dell'arte. Spielt diese alten Traditionen von Commedia dell'arte für dein Theater eine Rolle? Du bist Italiener, du kommst aus Venedig. Ist eine alte Theaterstadt, ist eine Stadt, in der auch diese Traditionen ja gewissermaßen zu Hause sind. Also fühlst du dich abgeholt oder eher fremd in einer russischen Welt?
I don't know, but if you also take the Three Oranges, for example, it's even more this relation with the theme of the masks, the theme of the big characters, stereotypes, which is the root of the theater. And as Dimitri was saying, Prokofjew, I'm not a musicologist, I don't know, but I can feel that he has a big sense of theater.
Eine der typisierten Figuren ist der Fischhändler Mendoza, der ja in der Vorlage der Komödie aus dem 18. Jahrhundert eine jüdische Figur war. Und Prokofjew hat diese jüdischen Charakteristika umgewandelt in den alten Fischhändler, hat gewissermaßen den Antisemitismus aus dem Stück rausgenommen und auf den Fischgestank umgeleitet. Wie komisch ist denn diese Figur oder wie tragisch ist dieser Mendoza?
Well, you know, comic and drama goes always together, no? And what I can say is that when we are in the rehearsal room, this music make me feel like that I want to sing the music. I also want to dance the music. It's so powerful, so full of colors, and it's rare to find a composer that have the capacity not only to create orchestral strong picture, but also writing for voices in a very peculiar way, and that he can be really funny. He knows how to create comic connection and to create vocally the possibility for the singer to be really theatrical and funny. And this is very rare in 20th century. I didn't know this opera before doing, but when I discovered, it was really connected with my spirit.
Prokofjew hat, wenn ich dich richtig verstanden habe, einen großen Sinn für das komödiantische, das Timing eigentlich, also wie Pointen in der Musik gesetzt werden müssen.
Yeah, and again, this is very rare in 20th century music. Also the capacity of writing a comedy. Sometimes we think comedy it's easier or less important, which is a total mistake. And so I really love his attitude toward opera and theater. And just to answer to Mendoza is a very smart character. He knows how to handle people. He thinks to be still a Don Giovanni, and yeah, it's super funny. I would like to go have a dinner with Mendoza.
Die andere Figur, auf die ich dich ansprechen wollte, ist die alte Amme. Das Stück macht sich ja ein bisschen darüber lustig, dass so eine alte Frau überhaupt noch sexuelle Lust haben kann und dass am Ende die beiden ein Paar werden. Und trotzdem gibt es einen Abscheu zwischen den beiden. Also im Stück sagt Mendoza ganz klar, mit dieser alten Kröte will ich nichts zu tun haben. Nun haben wir eine relativ junge Duenna, Elena Maximova, die heute Morgen leider nicht hier sein kann, ist weit davon entfernt, die komische Alte zu sein. Aber auch da vielleicht, wie gehst du damit um, dass in einem Stück ein bisschen etwas Unangenehmes damit ist, wie mit alten Frauen umgegangen wird?
Well, Elena is a beautiful woman, so it's not the Duenna that you... Because when there is a scene that Mendoza meets this woman. He thinks to meet Luisa, the girl that the father promised to him, but instead he meets the duenna, who is has the costume of Luisa. And in the music, when he meets her, there is like a trang, and he turns, and he has like vomiting, you know, in the music. Also our singer, which is very special in that. And on the other side, you have Yelena, which is beautiful. So I tried to make her not so beautiful, but she's a lovely woman. And especially one thing that I like in the attitude of this opera, it's that it's very brave. I don't know if this is something connected with the personality of like Russian style, but I don't know if it's something that we can make like general. But it's not timid. He's not shy. He, when he says something, it's like he go for that. There is a funny moment. It's very funny. There is a scene with the monks that are completely drunk, which I love that scene. And they are totally drunk and they sing together. Like, no, it's very, when he goes for something, or when there is a lyrical moment that the Ferdinand is in love with Clara, he loves Clara totally. So I like this, a total love. Total funny moment, total dramatic, and it speaks to me very, very, I like that very much.
Alles, was darin verhandelt wird, ist extrem. Die Mönche sind extrem betrunken. Wenn Ferdinand nach Luisa schmachtet, ist er extrem unglücklich. Wenn es komisch ist, ist es auch sehr extrem. Möglicherweise hat das was mit diesem Ursprung aus der Groteske zu tun, aus dem Meyerhold-Theater, aus der körperlichen Komik auch.
Yeah, possibly, I think. There is a connection, or there is really this this attitude, plastic somehow, no, and which at the end on stage it works really good. I think the only little problem that this opera has is that the libretto is, to me, too much complex. I think the Prokofiev wanted to put too many details, wanted to put too many things together. And maybe he should have found like a writer to help him to say, okay, maybe this you can avoid to make it more simple. But apart from this little problem, it's really strong.
Also das einzige Problem an dem Stück ist, dass das Libretto vielleicht ein bisschen zu komplex ist und dass es sehr, sehr viele Details gibt. Also ich erwähne nur eins, was ich vorhin in der Inhaltsangabe nicht erwähnt habe. Wenn Mendoza die falsche Clara trifft, dann fragt er die Clara, kennst du eigentlich Luisa und ist die hübsch? Und dann sagt Clara, die in Wirklichkeit Luisa ist, nee, also die ist nicht so hübsch. Und so jung ist die eigentlich auch nicht. Und natürlich bereitet sie ihn darauf vor, dass er dann die Amme treffen wird. Aber Mendoza glaubt, naja, also schöne Frauen reden, die reden halt nicht gut übereinander.
Yeah, I always get lost when we rehearse. So if you get lost in the story, it's okay. Sometimes I turn and I said, but so now she's Luisa, but Luisa wearing the dress of Clara. Ah, okay, let's go. So... It's a little bit like Midsummer Night Dream. There are two couples that go away, but then there is a third couple. And so it's really complicated. I try to, in the storytelling, to be visual, so to give you the possibility to have the information, to see the change of costumes, to follow the story in a very clear, graphic way, not to make even more complicated. And I hope that the set, it's clear. And so... give you the possibility to enjoy the story, even though it's difficult.
Es gibt immer wieder so Momente, wo man das Gefühl hat, hier bricht's aus der Komödie. Also am Ende des ersten Aktes, da kommen diese Masken, dann gibt es so eine Musik, die am Ende ja auch wiederkommt, so ein merkwürdiger Walzer. Also man hat das Gefühl, da ist auch so eine Parallelwelt in dem Stück, ein geheimes Sevilla gewissermaßen, diese Masken, die durch das Stück laufen. Was ist das?
What I try to do is to keep this element and to create, to give to this element the an aspect of something surreal. So not dramatic, it's more surreal. It's a moment where the story opens some different atmospheres, and we try to keep an atmosphere of something magic and some surreal aspects. Mm. This is what also I like a lot in theater, this element of not reality, and that you can use the imagination.
Das war unser Podcast Probenzimmer zu Sergei Prokofjews Die Verlobung im Kloster. Unser nächster Podcast handelt dann von der Oper Amleto von Gasparini und mein Kollege Christian Schröder wird sie dann begrüßen.